Nein, jetzt Schluss.
Wir fangen jetzt an. Hallo Antonia, hallo nach Köln. Was geht?
Hallo Philipp. Was geht? Ja, was geht? Also ich sitze hier und ich habe Hausaufgaben mit meiner Tochter gemacht, die nicht zur Schule geht, weil wir Corona im Land haben. Und ja. Das ist ja auch der Hintergrund, warum wir heute diesen Podcast starten wollen. Über Vögel, ja, die vor unseren Fenstern oder vor unserer Haustür oder im Garten rumfliegen und rumsingen und rumlaufen. Und die lieben wir und deswegen wollen wir darüber reden. Und der erste Punkt ist ja, was wir heute Morgen gesehen haben. Philipp, fang du jetzt mal an, würde ich sagen.
Ja, okay, ich fange mal an. Also ich habe heute Morgen, ich bin in den Garten gegangen mit meinem kleinen Hund Helge und da mache ich immer so eine Runde in der Sonne, es war noch sehr, sehr kalt und dann spaziere ich immer auf und ab und habe dort gesehen als allererstes eine Singdrossel, die habe ich noch gar nicht gesehen dieses Jahr.
Ach, schön.
Die hat in der Erde rumgepickt, weil ich da gestern irgendwas eingepflanzt habe und wahrscheinlich irgendwelche Insekten hochgewühlt habe. Das machen Drosseln ja total gerne, dass sie an die Flächen kommen, wo man irgendwie rumgewurstelt hat. Das war ganz süß, die ist dann aber leider schnell weggeflogen. Aber ich merke mir ja immer, oder ich will ja immer gucken, welche Art sehe ich so das erste Mal im Jahr. Und das ist ja gerade die beste Zeit dafür, jetzt Ende März. Und
sag doch genau, mal kurz, das war eine Singdrossel, woran wusstest du, also wie kann man die direkt ausmachen? Es gibt ja verschiedene Drosseln.
Genau, also dass es eine Drossel ist, das ist eigentlich relativ, erkennt man recht schnell, also weil die Amsel ist ja die bekannteste Drossel und das erkennt man ja also ein bisschen an der Form, am Verhalten.
Genau.
Das, wie heißt das nochmal? Du hast das doch immer so ein...
Der Giz. Der Giz, die Art, wie sie sich bewegen. Ne?
Genau, ja. Was ist der Giz nochmal? beschreib nochmal ganz kurz, was der Giz als Giz bezeichnet wird.
Ja, der Giz ist also nicht das, wie ein Vogel aussieht oder wie er singt, also die normalen Bestimmungen, sondern die Art, wie er sich bewegt, wie er sich gibt, wenn man ihn beobachtet beim Fliegen oder auch auf dem Boden. Es ist so, als würde man einen Menschen von Weitem sehen, der auf einen zukommt und kann am Gang sozusagen sagen, oh, das ist der Philipp jetzt.
Ne? Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, dass viele, die keine Ahnung haben vom Vögel bestimmen oder auch von Vögeln allgemein, die auch wirklich eine Taube von einer Krähe nicht unterscheiden können, das ist so ein bisschen der Schlüssel dazu. Und das ist auch was, der Giz. Und das ist auch was, was man ganz schwer im Buch oder so lernen kann.
Ja.
Ich glaube, das hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Und das ist zum Beispiel bei dieser Singdrossel so, es ist selbst beim Wegfliegen oder so, weißt du sofort, das ist eine Drossel. Manchmal passiert es dann, okay, das ist irgendeine Drossel, ich habe jetzt war nicht nah genug dran, um zu sehen, was es für eine ist. Aber dann weiß ich eben, okay, es war auf jeden Fall eine Drossel, weil die hat vorher so mit ihrem Giz in der Erde rumgepickt und dann ist sie geflogen wie eine Drossel und dann hat sie vielleicht noch irgendwie geschimpft wie eine Drossel, aber das sind alles Merkmale, die jetzt vielleicht nicht ausreichen, um die Art zu bestimmen, aber dann nähert man sich an. Ich habe zum Beispiel gesehen, weil ich sie von vorne gesehen habe, die Singdrossel ist ganz hellbraun oben, also so groß wie eine Amsel ungefähr, groß wie eine Amsel ungefähr, aber ganz hellbraun, viel heller oben und unten ist sie so fast weiß, ich würde eher sagen so beige, so ein dreckiges Weiß und hat eben braune Punkte bis ins Gesicht. Und es gibt noch eine Drosselart, die heißt Misteldrossel, die ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu verwechseln, aber die ist viel größer. Das ist eine viel größere Drosselart und die ist auch nicht so häufig und nicht so viel in Gärten unterwegs.
Aber das ist nicht die Wacholderdrossel, oder?
Nein, die wollte ich nämlich auch erzählen, habe ich nämlich auch gesehen heute.
Ich auch,
weil
ich habe sie auch gesehen, Philipp, ich war so aufgeregt. Ja, erzähl du
erst mal. In Köln?
Ja, am Rhein.
Okay. Ja, das kann gut sein. Also ich bin ja in Brandenburg gerade in häuslicher oder in selbst auferlegter Quarantäne. Ich wohne ja eigentlich in Berlin, aber wir bauen ein Haus um auf dem Land südlich von Berlin. Und ich bin seit fast 3 Wochen jetzt hier, was auch eigentlich ganz gut ist. Also war erst nicht geplant, aber wir machen das Beste draus. Und zwar grenzt mein Garten, es ist eben so ein alter Bauernhof und der grenzt hinten an den Acker. Und dann kommt da direkt das weite Feld. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer so eine Mischung aus Gartenvögeln und irgendwelchen Ackervögeln, die ich beobachte. Und die Wacholderdrossel zum Beispiel ist ja so ein typischer Ackervogel eigentlich. Mhm. Und im Winter tun die sich zu großen Schwärmen zusammen. Und die fliegen hier im Moment ziemlich, ziemlich viel herum. Also die saß zum Beispiel nicht im Garten, aber die waren hinten auf dem Feld wieder, bestimmt so 30 Stück oder so. Und die zum Beispiel, apropos Jis, die ist auch größer als eine Amsel.
Ja, aber die ist auch, das war ja, also ich meine, du bist ja auch wirklich geschulter vom Auge her, muss man vielleicht auch den Hintergrund nochmal kurz sagen, dass du da noch weiter bist, ganz klar. Aber bei mir ist es ja so, dass ich mich immer freue, ich sehe einen Vogel, weiß überhaupt nicht, was das ist. Und bei dieser Wacholderdrossel wusste ich das, weil ich letztes Jahr schon eine gesehen hatte. Und ich erzähle einfach weiter, obwohl du gerade kurz weg warst. Aber auf jeden Fall habe ich diese
Nee, ist ja wirklich richtig.
Diese Wacholderdrossel gesehen am Rhein und du hattest mir letztes Jahr schon gesagt, dass es bei einem anderen Vogel vielleicht eine Wacholderdrossel hätte sein können. Deshalb wusste ich, wie die aussieht. Ich habe mir das dann angeguckt. Und das war eigentlich das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Vogel sozusagen, wie sagt man das, bestimmt habe. Und das, und da möchte ich kurz was zu sagen, weil dieses Gefühl, einen Vogel zu sehen und den bestimmen zu können, das war so schön, dass ich, meinen ganzen Tag, also ich bin dann nach Hause und habe mir dann in meiner Paris Vogelbuch, was du mir empfohlen hast, wo wir ja gleich auch zu unserem Vogel kommen, hoffentlich in 4 Stunden, habe ich das dann nachgelesen und das war, ja, also ich möchte nur sagen, es war ein tolles Erlebnis und ein wunderschöner Vogel. Aber was wir ja jetzt auf jeden Fall schon mal beide gesagt haben, aber vielleicht um das nochmal klar zu machen, du bist in Brandenburg, eine Stunde außerhalb von Berlin und ich bin in Köln in der Stadt und ich habe einen Balkon und du gehst in den Garten. Und das waren unsere Eindrücke, also einfach, dass man das nochmal zusammenfasst, ne?
Das Schöne daran, und das ist ja was, was auch alle irgendwie verbindet, die Vögel lieben, weil das kannst du ja im Schrebergarten machen oder auf dem Balkon oder eben an deinem Haus mit See oder wie auch immer. Und das ist ja einfach das Schöne daran. Auch wenn man in Quarantäne sitzt und nicht raus kann, ist das ja etwas so Schönes, dass man sich das sozusagen nach Hause holen kann, auch diese Faszination. War das denn bei dir? Also bist du denn da immer schon drin?
Nein, ich habe, ich liebe Tiere insgesamt, Natur und Tiere, ich glaube schon immer. Und ich hatte früh Kontakt mit Vögeln, weil meine Mutter einen Papagei hatte, als ich noch gar nicht geboren wurde, den sie sehr, sehr, sehr geliebt hat und weggegeben hat, weil er meine Schwester, die älter ist, dann gepickt hat. Eifersüchtig war und dem hat sie lange nachgeweint, weil sie den Vogel aus den Augen verloren hat und immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil diese Vögel ja wirklich 40 bis 50 Jahre alt werden, ne?
Ja, mindestens, ne? Also krass.
Mindestens. Und sie hatte ihn mit 3 Jahren gekauft, glaube ich. Mm. Deshalb, es war ein Thema, da können wir auch nochmal wirklich, wir hatten ja auch vor, so ein bisschen in unsere Vergangenheit mal reinzugehen, aber um das ein wenig abzukürzen jetzt, ist das nicht wie bei dir gewesen? Ich hatte dann Wale, fand ich toll, oder Hunde oder wie auch immer. Die Vogelliebe, die wie sie jetzt bei mir ist, die hat sich entwickelt mit der Zeit und aus den Gründen, die wir genannt haben. Also, dass mir irgendwann aufgefallen ist, wie glücklich mich ein Amselgesang macht. Also, dass ich gemerkt habe, als ich nach Berlin gezogen bin und nicht mehr in Köln war, wo ich ja herkomme, dass dieses Gefühl, zu Hause zu sein, dass mir das dieser Gesang gegeben hat. Und dann habe ich angefangen, Amseln zu beobachten. Und dann hat sich das entwickelt und bestimmt auch durch dich, ich sag mal, verdoppelt sozusagen, weil wir dann dieses Thema hatten. Aber es war jetzt nicht so wie bei dir, dass ich das von klein auf hatte.
Was ich, wir haben immer uns überlegt, dass wir eine Art des Tages vorstellen wollen oder über die reden wollen. Und zwar haben wir dafür gebrainstormt und irgendwelche Vögel, die uns in den Sinn gekommen sind, ziemlich schnell aufgeschrieben und in einen Topf geworfen.
Ja.
Und Antonia hat netterweise diesen einen Zettel gezogen und dann haben wir bestimmt, um welchen Vogel es heute gehen soll.
Genau.
Und jetzt Trommelwirbel, das ist...
Der Stieglitz.
Der Stieglitz. So.
Auch Distelfink
wunderbar.
Genannt.
Auch Distelfink genannt, genau. Ich habe heute übrigens auch eine Stieglitz gesehen. Zwei schon. Das habe ich jetzt eben nicht erzählt, weil ich es jetzt erst erzählen wollte.
Ich sehe auch immer nur Pärchen.
Ja.
Und ich sehe nicht viele. Also hier in Köln habe ich ein Pärchen, was ab und an kommt. Die waren aber längere Zeit jetzt nicht hier.
Mhm.
Ich weiß nicht. Die haben aber auch sehr viel hier gefällt, Bäume gefällt und die ganzen Gebüsch weggenommen und naja. Aber bevor ich weiterrede, möchte ich jetzt aus unserem Vogelbuch vorlesen, damit der Zuschauer auch weiß,
Der Zuschauer vor allem.
Ja, genau. Der Zuhörer weiß, worum es sich dreht. Das ist doch,
mal ist
wichtig.
Das ist super. Das ist, welches Buch hast du da?
Ich habe hier Parais Vogelbuch. Alle Vögel Europas,
ein
Nordafrikas
Klassiker.
Und des Mittleren Ostens.
Das ist für mich das beste Vogelbuch. Das beste Vogelbuch, was ich unter meinen 70 Vogelbüchern habe, muss ich sagen.
Ja, du hast es mir ja auch empfohlen.
Ja.
Durch dich habe ich mir dann, oder hast du es mir sogar, nee, ich habe es mir dann bestellt.
Nee, genau, du hast es dir, glaube ich, gekauft. Ich habe es dir empfohlen. Ist einfach zu gut, weil die, also für die Bestimmung, muss man dazu sagen. Mhm. Wenn man wirklich rausgeht mit einem Fernglas und irgendwie in einem Naturschutzgebiet ist und irgendwie Vögel bestimmen möchte und unterscheiden möchte, ist das super, weil die haben sehr detaillierte Zeichnungen drin und auch meistens ein kleines Flugbild. Und also das ist ja bei Vogelbüchern super wichtig, wofür man es, wofür die Bücher da sind. Und es gibt ja auch welche mit Fotos und so weiter. Und in Ornithologenkreisen wird immer gesagt, so Vogelbücher mit Fotos sind für die Bestimmung eigentlich nicht geeignet. Und bei Parais Vogelbuch ist das super, weil die auch immer Flugbilder und irgendwelche Sachen, die auch den GIS, über den wir schon geredet haben, so ein bisschen darstellen und so arttypisches Verhalten, also nicht nur einfach ein Foto, sondern eben auch so ein Verhalten, wo man den Vogel antreffen kann und so. So, was steht denn da unter S wie Stieglitz?
Okay.
Oder steht da unter Distelfink?
Nee, es steht bei den Finken.
Ja.
Erlenzeisig, Stieglitz und Grünling. Und der Stieglitz, es ist ja wirklich ein wunderschöner Vogel. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie er aussieht. Also er hat ja einen finkenähnlichen Schnabel. Das sind eben diese Schnäbel. Vielleicht, wenn ich irgendwas falsches Vokabular nutze, muss ich es sagen. Aber die sind ja so ein bisschen kräftiger, ne? Also nicht so dünne Schnäbel, sondern kräftigere Schnäbel haben die. Und
Weil die ja Samen und sowas fressen sind, also Körnerfresser, ne?
Körnerfresser, genau. Dann hat er eben diesen roten, diese rote Markierung im Gesicht, das ist, glaube ich, das Markenzeichen. Und dann geht es schwarz oben auf der Haube ein bisschen weiter und weiß, also ein bunter Vogel insgesamt mit rot, schwarz, gelb, weiß und ich sag mal gräulicher Färbung. Und
gelb am Flügel, das sieht man im Flug, wenn man zum Beispiel mal wieder darüber, wenn man den Vogel bestimmen will und man merkt, das ist irgendein Fink so und der fliegt weg, dann ist das Gelb am Flügel total präsent.
Ja, und die sind auch klein. Also man würde es, also es sind wirklich kleine Vögel. Also
das
ich lese mal vor hier. Stieglitz, ich werde jetzt nicht das lateinische Wort vorlesen. Jetzt mal
kann ich dir sagen, Carduelis, Carduelis, oder?
Toll, ja, richtig. Meine Güte.
Ja, als Kind habe ich mir solche Dinge tatsächlich, ich habe auch deswegen Latein in der Schule gewählt, weil ich dachte, dann kann ich damit Orni werden. Total verrückt. Aber
hättest du ja auch
werden
können, weil Biologie musste ja, ne?
Okay. Ja, und also in dem Fall ganz kurz, eine Sache noch. Carduelis, Carduelis habe ich nämlich dann recherchiert sogar, weil das ist abgeleitet von dem lateinischen Namen für Distel, was irgendwie Carduel irgendwas ist. Genau, also in dem Fall sogar sehr, sehr treffend. Finde ich immer toll.
Ach toll. Ja, da müssen wir gleich draus kommen, auch den Namen nochmal. Also Länge 12 Zentimeter. Ein ausgesprochen bunter Fink. Einmalige Kombination von schwarz-weißem Kopf mit rotem Gesicht. Großem gelben fällt auf den schwarzen Flügeln, weißen Bürzel und schwarzem Schwanz. Was ist ein Bürzel?
Bürzel ist das, wo der Schwanz sozusagen in den Körper übergeht.
Mhm. Okay.
Und das ist auch ein wichtiges, für viele Vogelarten wichtiges Erkennungsmerkmal, weil der oft anders gefärbt ist als der Rest. Und deswegen wird der Bürzel immer in diesen Texten so erwähnt.
Okay, also weißem Bürzel und schwarzem Schwanz. Das Männchen ist kräftiger gefärbt. Das Rot reicht ihm bis hinter das Auge. Die jungen Vögel sind gestreift vom größeren juvenalen Grünling an, den schwarz-gelben Flügeln zu unterscheiden. Verstehe ich nicht. Egal. Gesang einzeln von einem Baumwipfel, außerhalb der Brutzeit auch im Schwarm. Eilige Strophen aus Rufreihen und Trillern mit nasalem, gedehnt, knätschendem Ausklang. Typischer Ruf, schnell, weich, stiglitt. Steht hier.
Kann ich.
Lebensraum wie Grünling.
Wie mal nochmal, wie macht der?
Stiglitt.
Ah, stiglitt.
Lebensraum, wie, aber eigentlich würde man nicht sagen Stiglitt, sondern die sind ja, sie flüstern ja so ein bisschen, ne?
Stiglitt,
ja.
Also so ist es ja eigentlich. Das ist ja das Allersüßeste, wenn die anfangen.
Ja, das stimmt.
Lebensraum wie Grünling. Im Herbst in Trupps auf Brachflächen und Ödland, wo er an Distelköpfen und Kletten hängend die Samen hervorholt.
Die letzten zwei Distelköpfe, die es noch gibt.
Die es noch gibt.
Weil die alle sonst mit Glyphosat weggespritzt worden sind.
Ja, und jetzt kommt's, jetzt hier im Norden und im Osten werden die Stieglitze allgemein größer. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die Stieglitze in Berlin größer sind als in Köln.
Ah.
Und es gibt auch mehr in Berlin, viel mehr.
Mhm. Das stimmt.
Allgemein größer und heller und im Süden dunkler und kleiner. Entsprechend verändert auch der Carduelis im europäischen Russland sein Aussehen.
Aha.
Der sehr helle Carduelis major fliegt im Herbst von jenseits des Ural in die Region ein. Auch.
Ach, das sind jetzt Unterarten,
okay,
wahrscheinlich.
Okay, verstehe. Okay.
Also das sozusagen der Carduelis major ist dann eine Unterart vom Stieglitz, der in Russland lebt und im Winter bei uns.
Das heißt, die ziehen auch die Tiere, ja?
Ja, ich glaube, Stieglitze, also ich weiß es nicht genau, aber das ist so ein typisch, was für Finken auch typisch ist, dass die so umherziehen. Ja. Also jetzt nicht nach Südafrika fliegen, sondern dass sie eben sich in Trupps zusammentun und dann so umherziehen und tatsächlich auch in Deutschland viele im Winter sind, die im Sommer in Skandinavien oder so sind. Also das machen aber auch Amseln und so, habe ich letztens noch gelesen. Also dass man denkt, die Amsel ist das ganze Jahr über hier, ist sie auch. Aber im Winter sind zum Beispiel auch Amseln hier, die eigentlich sonst in Norwegen sind. Und man denkt immer, die Amsel ist die ganze Zeit hier. Aber es kann sein, dass unsere Amsel in Frankreich ist oder so. Also das ist immer relativ spannend, finde ich, dass die Vögel auch so ein bisschen umherziehen, obwohl sie eigentlich keine Zugvögel sind.
Ja, hier steht auch übrigens etwas über Hybriden, weil du eben Stieglitz und Kanarienvogel erwähnt hattest. Mhm. Von vielen Vogelhaltern Europas werden Stieglitze mit Kanarienvögeln gekreuzt. Die Hybride, die Weibchen werden, da sie nicht singen, oft freigelassen. Diese Hybriden sehen wie matt gefärbte Stieglitze aus. Im Winter deswegen kommen sie gern an Futterhäuser, wo echte Stieglitze nur selten zu sehen sind.
Aha.
Aha.
Siehst du?
Vielleicht habe ich ja Hybriden hier.
Nee, das glaube ich nicht. Das würde man sehen, weil die nicht so rot am Kopf sind, glaube ich.
Ja, die sind
stimmt,
ein bisschen matter.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist, ich weiß auch, dass mein Opa auch immer erzählt hat von Stieglitzen und so. Also, weil das ist auch noch so eine Generation gewesen. Ich glaube, man hat wirklich lange Zeit Stieglitze auch immer noch, jetzt ist es illegal, in Käfigen gehalten. Und wenn man aber zum Beispiel, wir waren ja auch zusammen in Albanien für unsere Filme, Antonia, und da zum Beispiel sieht man das noch sehr häufig. Ich habe das auch in Berlin in einer Autowerkstatt mal gesehen, eine arabische Autowerkstatt. Die hatten auch zwei Stieglitze im Käfig. Und das ist immer super hart, weil das sind halt Vögel, die müssen fliegen, die sind irgendwie hier heimisch und das ist für mich immer echt hart. Und ich finde es immer so krass, wie dann diese Leute, aber auch in Albanien und so, die haben ja eine ganz enge Bindung zu den Vögeln und die lieben die ja total. Die haben für die ja. Das, ich glaube, gerade der Stieglitz hat ja auch irgendwie, der steht ja auch für irgendwas. Ich habe es jetzt leider vergessen, ich habe es nachgelesen, aber der ist auf jeden Fall sehr positiv konnotiert in der Geschichte, in der Mythologie und so. Und ja, deswegen ist das so eine Tradition und das ist immer, finde ich, echt manchmal schwierig darüber so, also weißt du, was ich meine? Dass man den Leuten eigentlich sagt, boah, ihr könnt den doch nicht in den Käfig stecken, aber eigentlich sind das Leute, die Vögel total lieben.
Ja, ich glaube, das hast du ja in vielen Bereichen, auch bei Reitern, ja, mit Pferden und Hundehaltern. Also da gibt es ja ganz verschiedene Arten.
Du meinst jetzt so Kampfhunde und sowas?
Nee, oder Showhunde, wo andere sagen, das ist jetzt eine Quälerei. Aber die Menschen lieben die Hunde bestimmt. Aber was...
Ja.
Also ich denke, das ist ein wirklich großes Feld. Da muss man mal mit jemandem reden, der über Psychologie und so sich auskennt.
Aber dann laden wir uns mal wen ein.
Ja, da muss man sich ja wirklich, das ist ja ein Riesenthema.
Ja, total.
Aber was die Stieglitze anbelangt, was ich an diesen Vögeln sehr interessant finde, ist, dass ich auch ohne damals noch mit Vögeln zu tun gehabt zu haben, also die Stieglitze wirklich Tiere sind, die bekannt sind. Also A, durch ihr Aussehen, B, durch die Kunst und C, gab es ein Buch, können wir gleich kurz drüber reden, der Distelfink, sehr bekannt, wurde auch verfilmt, aber das sind also Tiere, die sind einem bekannt oder durch Käfighaltung natürlich, ne, weil hast du ja selber gesagt. Und auch in Deutschland werden die ja auch, so habe ich sie damals nämlich kennengelernt, immer noch leider wild gefangen und gehandelt im Netz. Also es gab einen Riesenfall vor ein paar Jahren, wo ich glaube 3000 Stieglitze bei jemandem gefunden wurden, die dann verkauft werden sollten. Ne? Also unter der Hand sozusagen gehalten, was ja nicht mehr erlaubt ist in Deutschland, aber scheinbar immer noch gemacht wird. Und deshalb waren diese Tiere mir oder diese Vögel mir schon bekannt, bevor ich angefangen habe, wirklich zu gucken richtig und Vögel zu beobachten. Und das finde ich an denen sehr interessant, weil ich kannte sie schon sozusagen. Und wenn man sie dann wirklich sich ein bisschen anguckt, sind ja wirklich extrem süße Tiere, weil einfach alleine schon die Art, wie sie miteinander singen oder sprechen, ist ja so schön. Und dieses sehr sanfte Ton, das finde ich ganz toll. Und dass man sie eben immer in Trupp, du siehst sie wirklich nie alleine. Ich sehe sie immer zu zweit, was natürlich auch schön ist irgendwie.
So super sympathisch, das macht es ja auch irgendwie bei so, also es ist ja immer so, dass Vögel, je menschlicher sie sich verhalten, desto näher kommt man ihnen irgendwie emotional.
Ja.
Und also so geht's mir oder so geht's vielen. Das haben wir ja auch schon, als wir mal Filme machen wollten über Vögel, ist es immer wieder der Punkt, für die breite Masse irgendwie Vogelfilme zu machen, ist es irgendwie immer wichtig, den so ein bisschen nah ranzuholen. Da sind solche Eigenschaften natürlich immer echt, also besonders, die werden immer sehr hervorgehoben.
Ja,
also,
und ist ja auch, ja, genau, und der ist sehr sympathisch dadurch. Das macht ihn so sympathisch. Ne? Und dann ist er ja auch so klein und fink und also ist ein tolles Tier.
Es geht ihm auch, also ich glaube, es geht ihm insgesamt einigermaßen gut weltweit, weil den gibt es auch in Russland und also auch in Regionen, wo die noch nicht so krass besiedelt sind und so. Ich glaube, das ist okay, aber ich glaube 2016 oder so, noch nicht so lange her, war der Vogel des Jahres, weil eben darauf auch aufmerksam gemacht werden wollte, dass er in Deutschland auf jeden Fall im Bestand zurückgeht, weil er eigentlich echt so ein Wald- und Wiesenvogel ist, der in Städten wie Berlin zum Beispiel häufig ist, weil die Städte so grün und so weitläufig sind und auch lange Zeit wild, irgendwie verwildert waren.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, genau.
Ne?
Das ist ja typisch auch für Berlin. Ja. Aber eigentlich ist er ein Vogel, der Felder oder der offenen Landschaft mehr oder weniger, weil er eben diese Sämereien braucht. Und Disteln zum Beispiel ist ja was früher überall wuchs. Und der Distelfink frisst eben, hat sich darauf spezialisiert, mit seinem spitzen Schnäbelchen da die Distelsamen rauszuholen. Aber es ist ja so, Disteln werden echt viel weggemacht und auch viel weggespritzt. Mhm. Und es gibt eben kaum noch diese Wegreine, diese Feldränder, wo einfach Unkraut, wie man es ja nennt, wachsen kann und darf. Das heißt, diese natürliche Lebensgrundlage wird ihm immer mehr genommen. Deswegen war er eben Vogel des Jahres und deswegen hat er es eben nicht so leicht.
Genau, er hat es nicht so leicht, genau wie ganz viele andere Vögel auch. Aber ich glaube auch, dass du da hier bei der Distel, es ist ja perfekt, das damit zu beschreiben. Also das ist ja auch eine Pflanze, wie gesagt, Unkraut wird weggemacht. gehört nicht mehr in den Garten und außerhalb der Stadt auch ein großes Problem. Und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall eine ganze Sendung mal zu machen, wo es um Vögel und ihr Lebensraum geht. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe hier gerade übrigens nochmal nachgelesen, weil du meintest, er steht für etwas, das fand ich interessant. Und er steht für, als ein Symbol für Ausdauer, Fruchtbarkeit und Beharrlichkeit, sagt man.
Ja, okay, deswegen wahrscheinlich auch.
Wegen seiner Vorliebe für Disteln. Und er ist ein christliches Symbol für die Passion.
Genau, und den das habe ich gelesen, weil die Distel ist irgendwie ein christliches Symbol und deswegen sieht man ihn manchmal auch in so Gemälden. Ja. Habe ich mal gelesen, dass er da auftaucht als kleines Vögelchen, weil er eben für diese Fruchtbarkeit auch steht. Und was ich mir schon vor Jahren mal gemerkt habe, ich weiß nicht, von wem das kommt, aber es gibt diese Sage, dass der Distelfink oder der Stieglitz zu spät gekommen ist, als der liebe Gott den Vögeln die Farbe gegeben
hat. Ja, stimmt. Habe ich auch gelesen.
Und deswegen hat er so von allem etwas. Also er ist zu spät gekommen und der liebe Gott hat irgendwie gerade alle Vögel angemalt und dann kam der Stieglitz so spät und hat dann nur noch die Reste gekriegt. Und deswegen, weil diese Farbanordnung wirkt auch so ein bisschen dahingekleckst. Ja, also der hat vorne so braun-weiß an der Brust und im Gesicht das Rot und Schwarz, am Flügel gelb. Das ist eigentlich eine ganz süße Erklärung dafür.
Ja, habe ich auch mal gelesen. Das ist wirklich süß. Stimmt. Mhm. Ja. Na. Ach Mann. Und vielleicht jetzt noch mal kurz zu diesem Buch, weil das passt ja jetzt auch sehr gut. Dieses Symbol für Passion und Opfertod ist bestimmt auch ein Grund gewesen, warum dieses Buch dann entstanden ist oder auf jeden Fall zu diesem Gemälde. Weil es gibt ein Gemälde, das heißt Der Distelfink, von Karel Fabricius gemalt.
Ja, aus Delft.
Bitte?
Aus Delft.
Genau.
Also in Belgien.
Genau.
Ich glaube,
1654. Ja. Und um dieses Gemälde, das ja wirklich super bekannt ist, ich kannte das sogar vor dem Buch.
Der sitzt irgendwie an der Wand auf so einer Kommode oder so.
Er sitzt auf so einem kleinen, ich weiß gar nicht, was das ist.
So ein Schränkchen,
ja, so ein
oder?
Ganz kleines Schränkchen und der ist da festgemacht. Also er ist, man sieht, wenn man genauer das Bild betrachtet, sieht man, dass er um das Bein eine Kette hat. Das heißt, es ist ein Vogel, der nicht im Käfig sitzt, aber auch nicht weg kann.
Ja.
Und das finde ich, macht dieses Bild auch so interessant, weil du guckst das an, du denkst, da sitzt ein Vogel, der gemütlich mal kurz guckt und wenn man dann das länger betrachtet, sieht man, nee, der ist sozusagen gefangen. Mhm. Und weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber es gibt eben dieses Buch, was sehr bekannt ist. Ich habe es zufälligerweise auch gelesen, obwohl ich damals auch noch nicht den Distelfink oder irgendwelche Vögel beobachtet habe und das heißt Der Distelfink auf Englisch. Gott, wie heißt es denn auf Englisch?
Goldfinch.
Goldfinch, genau. Und das ist ein...
Von wem ist das nochmal? Sorry,
entweder ich habe nicht aufgepasst. Donnertat. Okay.
Und es geht aber um den Vogel oder um das Bild?
Es geht um das Bild und das Bild wurde... es geht um einen jungen Mann und der besucht das Museum und in einem terroristischen Akt wird genau zu diesem Zeitpunkt da eine Bombe gelegt. Seine Mutter kommt um und er nimmt dieses Bild mit, der Distelfink. Und dann geht das weiter und erzählt eigentlich die Lebensgeschichte von diesem jungen Mann. Darüber ist dieses Buch. Und ich fand das Buch damals, es ist super lang, also ein ganz dicker Batzen, fand das eigentlich nicht so geil. Aber, jetzt kommt's, die Frau, diese Donnertat, die Art, wie die schreibt, ist wirklich unglaublich gut. Also die ist so, die kann so gut erklären und erklärt auch in einem gewissen Absatz dieses Bild genau. Und deshalb ist dieses Buch, finde ich, total lesenswert. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Und dieses Bild läuft eben neben dieser Geschichte von diesem Jungen immer weiter, immer mit, kommt immer wieder auf und man gewinnt dieses Bild und natürlich auch das, was es porträtiert, irgendwie immer lieber. Durch dieses Buch. Man will das beschützen. Ne? Ja. Man möchte. Aber ist auch ein sehr trauriges Buch, muss ich sagen. Ich hatte leichte Depris.
Okay. Ich habe mir dieses Bild auch irgendwann heute Morgen nochmal angeguckt. Und es ist echt witzig, ich habe die Kette nicht gesehen.
Mhm. Ich hätte die auch nicht gesehen, aber wenn man richtig guckt, dann sieht man die.
Ja. Ja, ist ein schönes Bild. Vielleicht muss ich mir davon einen Druck holen und das bei mir irgendwo hinhängen.
Ja, es ist ein wirklich schönes. Ich finde auch, es ist ein wirklich schönes, schönes Bild. Und das Buch ist auch schön. Und ich würde dir das nahelegen, Philipp. Ich glaube, du fändest das gut.
Gut.
Es ist wirklich, ja.
Ja, wenn ich jetzt für immer hier auf dem Land bleiben muss und werde, dann habe ich ja vielleicht irgendwann mal Zeit dafür.
Du, wirst du bestimmt haben, noch einen Monat wird das so gehen. Und vielleicht abschließend, um nochmal auf das Thema Vogel und Kunst zu kommen oder Vogel und nicht nur Kunst, sondern kreative, Kunst im Allgemeinen, Musik, Kunst, was auch immer. Auch ein ganz tolles, interessantes Thema, müssen wir uns auch mal länger drüber unterhalten, weil es wirklich so ist, dass Vögel natürlich vor allen Dingen in der Biologie geliebt werden und von Ornithologen beobachtet und gesammelt werden, aber sie inspirieren auch extrem viel. Und das finde ich super interessant, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden.
Ja, weil das ja auch seit Jahrhunderten irgendwie, das sieht man ja an der Kunstgeschichte und auch in der Literatur und so, dass das eben so ein Thema ist, das, was uns jetzt hier fasziniert und wir eben versucht haben, das zu ergründen und es lässt sich eben nicht komplett ergründen. Das ist eben so, auch bei Hobbys oder bei Leidenschaften oder so. Aber das hat ja schon eine Jahrtausende Tradition bei Menschen, die sich da irgendwie für fasziniert haben. Und das ist irgendwie schon echt super spannend und schön, dass das auch bis heute so anhält und auch Menschen verbinden kann. Also
absolut.
So viel zum Thema Leidenschaft.
Ja, und der Symbolgehalt hinter Vögeln ist natürlich riesig. Ne? Also von Frieden bis Freiheit bis Liebe bis was auch immer. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Und jetzt lassen wir einmal die Stimme erklingen von dem Vogel, weil ich habe hier meinen Laptop auf und hier sehe ich
gerade... Heißt der eigentlich so, weil der auch so Stieglitz macht? Ja, ne?
Bestimmt.
Du hast ja eben nachgemacht.
Ja. Stieglitz. Ich lass mal laufen hier.
Mach schön laut.
Ja, habe ich schon gemacht. Guck mal, ob da jetzt was passiert.
Ach. Ach, mein Kleiner. So ein fröhlicher kleiner Stieglitz.
Ach Mann. Aber man hört eben auf jeden Fall diese Variation. Das ist ja irre, was der ist. Also ist wie, also wenn man sich so ein bisschen andere Vögel anhört, dann hört man das sofort raus.
Also man hört auf jeden Fall raus, nochmal Stichwort Jizz, dass es ein Fink ist. Ja. Also ich muss sagen, je mehr man sich mit Vögeln dann beschäftigt und auskennt, also Grünfink und auch Girlitz zum Beispiel, wenn man echt das nicht täglich hört, könnte man die auch verwechseln. Also wenn man den Vogel nicht sieht, die haben eben nicht alle drei an sich dieses was eben auch Kanarien... Vögel haben, also das sind ja auch Finken im weitesten Sinne, also dieses sehr melodische, zwitschernde und deswegen wurde er ja eben auch lange als Käfigvogel gehalten. Ne?
Mm, genau, ja und auch so freundlich, die Art, wie die, so ein freundliches Singen.
Ja, ist ein gute Laune Vogel.
Ja, genau, gute Laune singen. Nicht, manchmal, es gibt ja Vögel, die singen, dann hat man so ein, die Amsel hat ja auch manchmal so eine fast melancholische Art zu singen.
Das stimmt. Ne? Ja, Rotkehlchen ja auch,
finde ich. Ja, genau. Und der Stieglitz.
Also wunderschön,
wunderschön, aber wunderschön.
Sind eher Depri-Vögel. Sind die Depri-Vögel und der Stieglitz ist ein gute Laune-Vogel.
Ich finde, wir könnten auch bei der nächsten Sendung mal so die Depri-Vögel in eine und die gute Laune-Vögel in die andere. Das ist auch
wir müssen ja auch nicht immer eine Art des Tages machen. Wir können ja auch Thema des Tages mal machen.
Ja, finde ich auch. Ach, man könnte, find man hat auch so viele Möglichkeiten.
Wir werden sehen. Ja. Wir reden jetzt schon wieder viel zu lange, Antonia.
Ich weiß, wir machen Antonia. Jetzt Schluss.
Antonia! Nein. Du musst jetzt noch einen neuen Vogel ziehen. Hast du die Zettel noch?
Ja, ich hole ihn. Einen Moment.
Ja. Antonia ist wieder da.
Und jetzt bin ich auch bereit. Ich bitte also um das Stoppzeichen.
Ja, ich sage, zieh.
Jetzt Stopp. Schon? Wow, okay. Wow. Amsel. Ach, wir haben gerade über den Deprivogel geredet.
Das hast du doch jetzt hier geschummelt, hast du doch.
Also ich muss sagen, die Amsel ist natürlich, da müssen wir leider 5 Stunden drüber reden, weil ich liebe diesen Vogel. Das ist mein Lieblingsvogel.
Okay. Ach, ist doch gut. Schön, die Amsel.
Endlich komme ich dann doch zum Singen.
Endlich kommst du zum Singen.
So fange ich beim nächsten Mal auch an.
Ich freue mich auf die Amsel.
Ja.
Und wir hören uns dann wieder.
Wir hören uns dann
wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag im schönen Köln und grüß die Sittiche von mir.
Du, dir auch und pass auf dich auf, ne?
Ja. Tschüss, du auch. Ciao.